Guten Abend, liebe Gemeinde. Lasst uns auch beten zusammen. Danke dir, himmlischer Vater, für deine Liebe an uns. Danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, in dem wir erfahren können, wie du bist, aber wo wir auch sehen können, wie wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns heute segnest durch diesen wunderbaren Psalm, den wir heute anschauen wollen. Ich bitte dich, dass du uns zum Nachdenken bringst, dass du uns vielleicht zur Überführung bringst. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen. Wir haben heute einen sehr guten Psalm vor uns liegen. Ich möchte zu Anfang einmal einen Kommentar von Spurgeon lesen über diesen Psalm. Er schreibt: Diese geistliche Ode ist eine der auserlesensten der ganzen Sammlung. Sie hat einen milden Glanz in sich, der sie berechtigt, die Perle der Psalmen genannt zu werden. Wenn der 23. der allbekannteste ist, der 103. der freudigste, der 51. der wehmütigste, der 119. der am tiefsten aus der Erfahrung geschöpfte Psalm ist, so ist dieser 84. wohl der lieblichste der Friedenslieder. Er hat wirklich einen Ruf, oder wie soll ich das sagen, einer Perle. Das ist, als ob der Grund für all die Psalmen. Psalm 84. Dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Koras, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebannte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Du, Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Es wird angenommen, dass dieser Psalm eine Reise nach Jerusalem beschreibt. Es gab ja drei Feste, die großen Feste in Jerusalem, die jeder Israelit besuchen sollte. Und dann gab es mindestens dreimal im Jahr, so Pilgerscharen, die nach Jerusalem gingen. Und dann kann man sich vorstellen, dann sammelten sich die so in kleinen Gruppen, und dann wurden die Gruppen größer und größer, und je näher man nach Jerusalem kam, desto größer war die Gruppe oder vielleicht schon ein ganzes Heer, die nach Jerusalem einzogen und dann hinauf in den Tempel gingen. Und so stellt man sich vor, das beschreibt so ein bisschen die Freude dieser Pilgerreise. Und man merkt gleich am Anfang, dass der Mensch oder der Pilger ersehnt sich, dorthin zu kommen. Ja? Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Er macht sich schon diese Gedanken und Bilder im Kopf und er sehnt sich, dorthin zu gehen. Aber ich möchte doch noch den Anfang etwas anders von einer anderen Geschichte beginnen. Also dem Vorsänger, das ist ja ein bekannter Einstieg. Ich habe nachgezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das der 50. Psalm, der so beginnt. also dem Vorsänger und auf einem Instrument, das eigentlich etwas Unbekanntes meine ich, diese Gittit, von den Söhnen Korahs. Und da wollte ich ein paar Gedanken vielleicht so sagen. Die Verfasser dieses Psalms, auch anderer Psalme, die bezeugen uns, dass es ein Gnadenpsalm ist. Warum wird das so gesagt? Warum wird so gedacht? Warum verstehe ich das so, dass es ein Gnadenbeweis Gottes ist? In 4. Mose 16 wird eine schreckliche Geschichte erzählt von dem Urvater dieser Kinder, dieser Menschen, die diesen Psalm geschrieben haben. Eine schreckliche Geschichte, wo Korah, ein Levit, einen Aufstand anzettelte gegen Mose, gegen Aaron und war nicht einverstanden mit der Rangordnung, die da war. Und wir wissen, da gab es noch zwei andere Personen, beziehungsweise drei, aber zwei werden ganz explizit genannt. Und es war noch eine ganze Gruppe von 250 Leuten, die da ihnen beipflichteten und die nicht einverstanden waren mit dem, wie das lief. Ja? Und in 16. Kapitel 4. Mose im 3. Vers, da sagt dieser Korah, der Vorfahr dieser Menschen, die diesen Psalm geschrieben haben, er sagt, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Ein paar Verse später, ich kann nicht auf alles eingehen, natürlich der Zeit wegen, Vers 8 und weiter. Und Mose sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen und ihr begehrt nun auch das Priestertum. Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Es ist sicherlich auch für uns eine Warnung, sich nicht ins fremde Amt zu greifen, ja, wie das hier der Fall war. Und dann ist noch etwas weiter, da kann ich auch nicht, will ich nicht drauf eingehen. Vers 27 aus dem gleichen Kapitel. Da entfernten sie sich ringsum von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Datan aber und Abiram, das waren diese zwei anderen Personen, kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und Kindern. Und wir merken, wenn wir die Geschichte lesen, der Gottesgericht war sehr deutlich. Vers 31 und bis 33. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die Korah anhingen und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Also eigentlich gibt es Korah nicht mehr. Was ich aber betonen möchte, und es ist eigentlich auch etwas, was man sagt, da ist ein Widerspruch in der Bibel, denn es steht geschrieben, in meiner Übersetzung steht jetzt hier, dass alle, die Korah anhängen, und anhängen können ja andere Menschen. Ja? In anderen Übersetzungen habe ich gesehen, da war die Korah angehörten. Das kann man schon sagen, das ist die Familie. Ja? Nur in 4. Mose 26, Vers 11 steht der Spruch, oder steht diese Gnade drin, aber die Söhne Korahs starben nicht. Die Nachkommen dieser verschonten Menschen schreiben diesen Psalm, den wir heute durchlesen. Ja, und ich finde das noch so anschaulich schlimm. Datan aber und Abiram kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und die anderen Übersetzungen sprechen noch mit ihren kleinen Kindern. Man denkt auch wirklich, was haben die damit zu tun? Aber Gott hat so gehandelt. Nun, wir sehen, das ist Gnade. Dieser Psalm, den wir haben, das ist ein Gnadenbeweis. Und somit will ich damit auch abschließen mit dem Einstieg, weil es eigentlich außerhalb des Psalms ist. Nun, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Also spricht eigentlich nur der, der diese Wohnungen sehr gerne betritt und da drinnen verweilt. Ja? Ich denke, wenn man irgendwo hinkommt und da, man mag die Stelle nicht, dann wird man nicht sagen, wie lieblich sind diese Zimmer, die da sind, oder wie schön das Haus ist und so weiter. Das, ja? Dieser Psalmist oder dieser Schreiber dieses Psalms, er bewundert den Tempel. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Und David sagt im 27. Psalm, Vers 4, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Und oder in der Elberfelder steht, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Diese Menschen kamen nicht nur dahin, um das zu sehen, sie hatten einen Grund, sie haben die schönen Gottesdienste betrachtet, nachgedacht. Nun, wir wissen, dass es damals anders war als heute. Ja? Damals war es so, dass im Tempel Gott wohnte. Ja? Die Gegenwart war dort und Menschen haben auch sogar in der Richtung des Tempels gebetet. Ja? Wie wir das von Daniel zum Beispiel hören. Oder lesen, ja, der hatte die Fenster in Richtung nach Jerusalem geöffnet und hatte gebetet. Und auch Salomo sagt das in seinem Gebet bei der Einweihung des Tempels. Da sagt er, wenn dann die irgendwo sind und in die Richtung dieses Tempels beten. Ja, das ist für sie wichtig gewesen. Und das war auch eigentlich nur diese Möglichkeit hatten sie, ja, in Gottes Nähe zu treten, in den Tempel zu gehen. Wir wissen, dass wir es so nicht haben, nicht mehr haben. Gott wohnt in uns und trotzdem ist auch das Bethaus etwas Wichtiges, wo Gott wohnt, wenn Menschen zusammenkommen. Ja, dann ist er mitten unter ihnen. Das ist auch ein Grund, warum Menschen zusammenkommen, um zusammen anzubeten. Ja. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Versammlungen wirklich besucht und nicht fernbleibt. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib. Herr der Herrscharen oder Herr Zebaoth wird das auch gesagt. Das ist natürlich gemeint, dass der Herr die himmlischen Armeen oder die Legionen der Engel befehligt. Ja? Er ist der Herr der himmlischen Herrscharen. Und dann der nächste Vers, Vers 3, meine Seele verlangte und sehnte sich. Ich meine, die andere Übersetzung sprechen von Verlangen, meine Seele verlangt und sehnt sich nach dir, ja, und jubelt, ja, da ist das mehr in der Jetztzeit. Aber hier wird das so anschaulich, ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Urtext klingt, ob das jetzt meine Schlachter mehr zeigt oder es anders richtig ist, weiß ich nicht. Ich finde aber den Gedanken, der hier zum Ausdruck kommt, sehr, sehr, sehr schön. Er schaut so zurück. Ja, meine Seele sehnte sich, als ich unterwegs war oder auch noch zu Hause, sehnte sich nach diesen Vorhöfen, nach diesen Wohnungen und so weiter, sehnte sich und verlangte. Und die Elberfelder schreibt sogar, es schmachtet meine Seele. Und jetzt ist er angekommen. Ja, jetzt sagt er, nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. In der Ferne und auf dem Wege, da war das Verlangen groß nach den lieblichen Wohnungen und den Vorhöfen des Herrn. Und ich habe den Eindruck, je näher man dem Ziel näher kam, so steigerte sich diese Vorfreude, diese Sehnsucht, jetzt gleich bin ich da. Und ich weiß nicht, wir können natürlich viel von uns geben und manchmal ist das aber nur ein leeres Geschwätz, was wir so von uns geben. Aber hier sieht man das Herz, ja? Man sieht das Herz dieser Menschen, die leben damit. Es ist etwas, was sie wirklich zieht. Und ich denke, das ist undenkbar, dass die Menschen jetzt einfach ein Picknick machen, so unterwegs. Na, die haben bestimmt auch ausgeruht, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dass sie sich dann Zeit ließen, mal spazieren gingen, weil sie was sehen wollten. Ich weiß es nicht, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, man ging so gut es ging vorwärts dahin, weil das Ziel war dort. Und je näher man kam und nun, da man angekommen ist, ist die Erfüllung überaus köstlich. Und weiter beneidet er sogar die Vögel, ja, die da ihre Nester machen in der Nähe vom Tempel. Wie er sagt, hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen. In der Nähe von den Altären vielleicht, in dieser Anlage, da gab es Möglichkeiten für diese Vögel, die sich die Nester gemacht haben. Und ich weiß es natürlich nicht, ob diese Vögel da lieber hier werden als anderswo, aber dieser Psalmist, der beneidet diese Vögel. Die müssen nicht weg, die bleiben hier. Die sind hier sogar beschützt. Und das hätte er auch gerne. Er muss ja wieder gehen. Ja, er kann da nicht bleiben. Er muss wieder nach Hause seine Wirtschaft bearbeiten und so. Aber das ist etwas, was er zum Ausdruck bringt. Ja, das ist so köstlich, da zu sein. Ja, wie ich gelesen hatte, wie David sagt, dass da wäre ich gerne, da würde ich bleiben. Im Haus des Herrn würde ich bleiben. Und nun weiter sagt der Psalmist, O Herr der Heerscharen, ja, deine Altäre, O Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, das will ich gerne betonen. Er sagt jetzt nicht König Israels, obwohl es so ist, und auch nicht König Abrahams oder Jakobs. Er kommt später zu einmal diesen Ausdruck zu bringen, Gott Jakobs. Aber er spricht hier von meinem König. Ja, mein König, mein Gott. Ich erinnere mich, und vielleicht erinnert ihr euch auch, an die Begebenheit von Saulus, König Saul damals. Als er hatte ja sich versündigt in dem, dass er geopfert hatte, was er nicht tun durfte. Und weil Samuel das machen sollte, oder er sollte dabei sein. Und Samuel verzog, er kam so viel später, ja, und Saul war so wie wir, er hatte keine Geduld, es musste jetzt sein. Und einfach nur, wie er dann sagte, wie er ausgedrückt hatte, ja, dass wir, komm, lass uns zusammen gehen und deinem Gott opfern. Das ist mir schon lange so ins Gedächtnis geschnitten, wie das da so zum Ausdruck kommt. Saul spricht ja nicht von meinem Gott, nicht einmal von Gott Israels, von deinem Gott. Ja, er hat da schon eine Trennung von Gott. Nun, er hatte sie schon länger, ja, in seinem Werdegang hat man das gesehen, dass er sich von Gott entfernt hat. Aber da wird das so sehr deutlich, das ist dein Gott. Dem können wir auch dienen oder opfern. Aber hier dieser Psalmist, er sagt, mein Gott, mein König. Und ich denke, wenn einer so eine Beziehung zu Gott hat, dass er so von seiner Gegenwart spricht, von dem, wo er gerne wäre und ist, wenn er die Möglichkeit hat, dem nimmt man das ab, dass er von meinem Gott spricht, oder? Wenn einer wirklich davon schwärmt und wenn du merkst, dass manche Menschen, die sprechen sehr gerne über Gott, über was er für mich getan hat, ja, wer er ist, was er rundherum gemacht hat und immer wieder, du kannst eigentlich mit ihm über nichts anderes fast sprechen, er spricht immer nur darüber, ja, dann kommt man doch auf den Gedanken, also ihn interessiert eigentlich nichts anderes als nur das. Genauso kann das anders sein, ja, mit manchen Menschen sprichst du kommst aber immer wieder auf Auto reparieren, ne? Und immer Auto kaufen, verkaufen, das Auto, jenes Auto. Es gibt so Menschen, ja, ich meine, vielleicht sind wir so. Aber da merkt man, was eigentlich wichtig ist für uns. Für den einen ist dies wichtig, für den anderen das. Für manche ist Fußball wichtig und die vergleichen alles mit Fußball und so weiter. Ja, das ist ja auch okay. Nur das zeigt irgendwo das, womit wir leben, was wichtig für uns ist. Für diesen Psalmisten ist Gott und seine Nähe wichtig. Und er schreibt weiter im Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Und ich möchte ganz gerne jetzt diese Pause betonen, die hier steht. Steht Sela, ne? Da. Bedeutet Pause. Und ich stelle mir vor, diese Pause lädt ein, nachzudenken. Sie lädt einfach ein, über das nachzudenken, was wir gerade gelesen haben, oder wie dieser Psalmist, er hat ja aus dem Herzen gesprochen, wie es da aussieht. Ja? Und er, als ob er das so ausgesprochen hat und noch denkt. Ja? Und ich finde, diese Pausen, die sind sehr gut, wenn wir, es kommt darauf an, womit wir sie füllen. Ja? Wenn man sich in der Pause daran erinnert, wie Gott uns versorgt, wie er für mich da ist, wie heilig er ist. Eigentlich in den Pausen zwischen dem, was wir tun müssen, tun wir das, was wir wollen. Und das ist natürlich sehr verschiedene Art. Ja? Das kann sein, dass wir dann gerade essen oder wir schlafen oder wir gehen spazieren, was alles gute und nützliche Dinge sind. Wenn sie übertrieben werden, sind sie nicht mehr nützlich. Am Handy sitzen ist natürlich auch noch dabei, was man so in der Pause machen kann. Oder man kann Bibel lesen, beten, dem Nächsten helfen. Man kann über Gottes Wort nachdenken. Oder ich denke öfter darüber nach, was machst du, wenn du vielleicht nachts nicht schlafen kannst. Das ist eine Pause, die Gott dir aufzwingt, oder? Du kannst nicht arbeiten gehen, es wäre nicht sehr vorteilhaft. Du liegst da und wartest, bis der Schlaf dich wieder besiegt. Ja? Und wie schwer solche Zeiten sein können. Und wie schnell man dann ins Grübeln kommt. Wer weiß, wie schwere Gedanken. Und ich dachte öfter schon, wenn mein Vater, bevor er starb, und dann hat er auch, ich kann so schlecht schlafen, nachts nicht schlafen. Ich sage zu ihm, es ist eine gute Gelegenheit für uns zu beten. Ich finde, einfach, daran muss man denken. Ja? Das sind gute Gelegenheiten. Du kannst nicht schlafen. Und bevor du dich mit deinen Kopf mit wer weiß was füllst, bete für deinen Nächsten, für dich selbst. Ja? Das ist eine gute Gelegenheit, die Gott einem gibt, denn du kannst nicht einfach, ich schlafe jetzt aber ein. Ja? Versuch mal das zu machen. Vers 6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege im Herzen, das spricht davon, dass dieses Nachsinnen über Gottes Wort, in Gottes Nähe zu sein, es ist nicht zugewuchert. Ja? Das Herz ist nicht zugewuchert mit verschiedenen Unreinheiten, ja, oder so weiter. Das ist gebahnte Wege, das ist hart schon. Ja? Das ist betreten, das betrittst du immer wieder in den Gedanken, in denen du, es ist ja gemeint, dass man in Gott in gerade diese Stärke in Gott hat, ja, und dass man diese Bewegungen der Gedanken im Herzen, dass das wirklich dieser Natur sind. Aber das ist wirklich schon festgetrampelt, da gibt es gebahnte Wege. Andere Übersetzungen sprechen auch, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ich finde wie das jetzt aufgebaut ist, der Satz, ja, zwingt uns auf, zu sagen, nicht nur dir von Herzen nach zu wandern, sondern und von Herzen dir nachwandern. Ja, vom Satzbau muss man das eigentlich so betonen. Sprüche 3, Verse 5 und 6 steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen, sagt die Luther-Übersetzung. Menschen, die ihr Leben völlig in Gottes Hand wissen, die wissen, dass die Zeit, ihre Zeit in Gottes Hand liegt, und deren Herzen fest in Gott geworden sind, die haben diese festen Wege, fest gebahnte Wege. Und fest zu werden in Gott, sagt auch die Bibel, Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen sie, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Es geht da um Irrlehren und dass man da fest wird in Gott, ja, fest wird in seinem Wort. Und was wichtig ist, mit den Irrlehren oder verschiedenen Lehren, manche Menschen denken, ich muss ja wissen, was das ist. Ja? Ich muss ja wissen, wovor ich mich schützen muss. Ich muss mich da auskennen. Aber ihr wisst ja auch selbst, dass also Falschgeldjäger, die müssen nicht wissen, wie das Falschgeld aussieht. Die müssen wissen, wie das Original aussieht. Die müssen genau wissen, wie der richtige Schein aussieht. Ja? Das müssen sie wissen. Und alles, was davon abweicht, ist halt Falschgeld. Und so müssen wir wissen, was das Wort sagt. Und alles, was nicht so ist wie das Wort, das wissen wir, dass es eine Irrlehre ist. Und so wird man fest. Und so hat man diese gebannten Wege, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Wort. Und man weiß einfach viele Sachen oder lernt viele Sachen immer mehr und wird gegründet. Und man wird nicht umhergetrieben von jedem Wind der Lehre oder anderer Lehren. Und weiter, Vers 7, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, ja, wenn solche sind gemeint, die diese festen Wege, festgebahnte Wege haben, deren Stärke in Gott liegt, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, hier wird vermutlich das Tal Baca oder Balsambaumtal gemeint. Das gab so ein Tal oder gibt so ein Tal da in der Nähe von Jerusalem, wo die durchgingen, sehr trocken und heiß. Wahrscheinlich war das ein sehr ermüdender Abschnitt des Weges und den nannte man halt auch das Tal der Tränen. Aber vielleicht auch deswegen, wahrscheinlich von diesem Balsambaum, da tropfte es von denen, ja, und das sah wie Tränen aus. Also hat man, das habe ich gelesen, soll wohl vielleicht auch, oder vielleicht davon kommen, ja, dieses Tal der Tränen. Aber es ist ein beschwerlicher Weg und dieses Tal ist wahrscheinlich noch schwerer durchzugehen. Aber die Vorfreude auf die Gemeinschaft mit Gott im Tempel lässt die Pilger alle Strapazen, Hindernisse und Gefahren überwinden, dass sie nicht nur in das Tal gehen, sondern sie gehen durch das Tal. Ja, wenn wir das da lesen, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, ja, die gehen da durch. Ja, die gehen nicht nur rein und verzagen und werden müde und tränen da, ja, oder weinen da, sondern sie gehen durch das Tal. Und wahrscheinlich ermutigen sie auch andere, die müde werden, mitzukommen und mitzureißen sie mit. Und weiter steht sogar, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Es ist so ein Paradox, vielleicht der schlimmste Abschnitt des Weges, ich weiß nicht, ob es der schlimmste ist, aber ein schlimmer Abschnitt des Weges, da machen die Menschen, dessen Stärke in Gott liegt, in deren Herzen gebannte Wege sind, sie machen es zu lauter Quellen. Und vielleicht ist es auch gemeint, ich habe so gehört, dass sie vielleicht graben nach Wasser und ich weiß es nicht, vielleicht. Aber ich denke, durch ihre Vorfreude, durch ihre Motivation, durch ihren Optimismus, den sie mitbringen, sind sie einfach eine Quelle der Kraft für andere. Dass sie dann einfach andere Menschen mitreißen können damit. Und sie schreiten von Kraft zu Kraft. Und erfahrungsgemäß ist es doch so, dass man auf der Pilgerreise, wenn man, wer weiß, wie lange geht, in der Hitze noch, ja, dann wird man müde, oder? Und erschöpft. ist normal, der ist gerade angekommen, der ist erschöpft, er muss sich ausruhen. Es ist ganz natürlich. Ja? Und bei diesen aber, sie schreiten von Kraft zu Kraft. Was sagt der Ausdruck schreiten? Sie schleichen nicht, ne? Sie schreiten. Und schreiten, ich war da auch nicht ganz auf dem rechten Weg, was ich dachte, dass Schreiten überhaupt so ein richtig voran. Schreiten soll wohl sein, langsam, aber sehr, wie heißt das denn da? Na, sehr betont gehen, ja? Also das ist, du brauchst schon Energie, so zu gehen. Zum Beispiel sagt man, das Brautpaar schreitet zum Altar. Ja? Die gehen nicht schnell, aber die gehen würdevoll. Ja? Und wenn diese Menschen als Pilger eigentlich im müden Abschnitt oder einen schlimmen Abschnitt des Weges, sie schreiten daher, von Kraft zu Kraft. Es ist nicht ein Dahinschleppen, nicht ein Schleichen, sie schreiten. Und ich finde, Paulus sagt das so treffend, ja, in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und Paulus ist wirklich der Pionier, also der ist ein Vorbild in vielen, vielen, vielen Situationen, wenn wir das schauen, wie er von sich Zeugnis ablegt. Das ist einfach nur ergreifend. Oder in Jesaja 40, Vers 29, bis 31, ich denke, diese Stelle kennt ihr auch sehr gut. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und dann kommt die Erfüllung. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie erreichen das ersehnte Ziel. Oh, hier ist ganz sicher nicht der Weg das Ziel. Ja, also das kennt man. Der Weg ist das Ziel. Wir gehen hinaus. Wohin? Wir gehen. Was ist das Ziel? Wir gehen. Ja, das ist das Ziel. Spazieren gehen, das ist das Ziel. Das ist wirklich, beim Spazieren gehen ist das Spazieren gehen das Ziel. Aber hier ist das Ankommen das Ziel. Und wenn man sagt, ich gehe auf Reisen, dann weiß man auch nicht genau, wo will er denn hin? Wo ist das Ziel? Aber bei diesen Pilgern jetzt von dieser Pilgerreise nach Jerusalem, stelle ich mir das vor, die würden auf dem geradesten Weg so schnell wie möglich dort ankommen wollen. Ja, die werden doch keine, ich gehe mal so noch dahin. Und man kann da, aber hier ist auch nicht schlecht, ich gehe hier, da gehen schon so viele, ich gehe hier. Ich denke, die gehen nur stracks dahin, zum Ziel, auf dem kürzesten Weg zum Ziel. Oder wie Paulus wiederum es ausdrückt in Philipper 3, Verse 13b und 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Da ist kein Ausruhen, da ist kein Picknick und so weiter. Da ist nur ein Jagen nach dem Ziel, das er vor sich gestellt hat. So stelle ich mir diese Reise vor, nach Jerusalem. Und jetzt, am Ziel angekommen und erschienen vor Gott in Zion, fließt das Gebet. Jetzt kann man das Herz ausschütten. Hier kann man sicher sein. Und dann kommt Vers 9, Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. Sela, steht wieder eine Pause, die ich jetzt nicht extra betonen wollte. Und wiederum diese Bezeichnung von Gott der Herrscher, Engelsheere, der Chef oder der Befehlshaber der Engelsheeren. Aber er schützt auch die Seinen, ja? Wie es weiter steht. Gott, unser Schild, sieh doch. Blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Angenommen wird hier, dass dieser Psalmist für den König betet. Der König wird öfter als Gesalbter Gottes bezeichnet. Ja, ein paar Stellen kann ich jetzt nennen. Das ist Psalm 2, Vers 2 oder Psalm 18, Vers 51 oder Psalm 20, Vers 6. Es gibt auch noch andere, wo der König als der Gesalbte bezeichnet wird. Und ich denke, das Gebet schließt dieses alles ein. Ja, das, er betet für sich, für seine Mitmenschen, für den König. Und das machen wir auch. Ja, wir beten auch für unsere Regierung. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist sehr gut. Das ist etwas, was wir machen müssen, von der Bibel aus gesehen. Und das müssen wir eigentlich im Herzen tragen, dass wir das immer wieder tun. Für unseren Nächsten beten, für uns selbst beten. Das ist wunderbar. Und weiter sagt er einfach, der Psalmist, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Eigentlich kann sowas nur einer sagen, der Gott als das Köstlichste hat, was es gibt. Ja, oder wie Jesus sagte, wie ein Kaufmann, er suchte köstliche Perlen und er hatte dann einen Acker gefunden, wo eine kostbare Perle war. Und er ging und verkaufte alles und kaufte diesen Acker wegen der Perle. Und so sagt er, so ist das Himmelreich. Wenn wir alles andere zweitrangig, drittrangig halten, aber Gott an erster Stelle. Und natürlich geht es hier nicht darum, dass wir das so sagen, weil das können wir, das machen wir manchmal auch. Aber dass das wirklich eine Bewegung im Herzen ist, oder dass es das Herz ist und dass Gott es wirklich auch so sieht. Der kann wirklich sagen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Und er spricht hier von Vorhöfen als Levit. Wahrscheinlich war er nicht Priester, der weitergehen durfte. Er durfte nur in die Vorhöfen gehen. Und er kannte das halt sehr gut. Und deswegen sagt er einfach, die Vorhöfen, ja, das ist da besser als sonst anderswo. Und er sagt weiter, ich will lieber an der Schwelle des Hauses meines Gottes stehen, oder die andere Übersetzung sagt von die Tür hüten, ja, also Türsteher sein, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Also der geringste Dienst, den wir für Gott tun, ist natürlich viel wertvoller, besser in Gottes Augen als das größte Werk, das wir hier machen, das aber gottloser Natur ist. Oder auch ein Tag in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort ist besser als 1000 Tage in Gemeinschaft mit Gottlosen. Ich denke, vielleicht, das ist ja jetzt nur so ein Gedanke, den ich hier so habe, hier sagen die, oder sagt der Schreiber, ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Könnt ihr euch erinnern, in der Geschichte, die ich erst vorgelesen habe, ganz am Anfang, die Geschichte von diesen Vorfahren, von diesen Menschen, was mit denen geschah, als sie ihren Zelten waren, vor den Zelten der Gottlosen. Es wird nämlich dort gesagt, wo Mose dann durch die Menschen geht und sagt, geht weg von diesen Menschen, von diesen Gottlosen, ja, und rührt nichts an, nicht, dass ihr auch mit weggerafft werdet. Und übrigens damals bei dieser schlimmen Geschichte, da kamen ja diese Familien um, ja, Korah mit, und diese anderen beiden mit der gesamten Familie, Hab und Gut, alles weg. Und dann fiel ja noch Feuer auf die 250 Menschen, die auch in dieser Rotte waren, und hat sie alle umgebracht. Und dann gab es noch eine Plage im Volk, wo 14.700 Menschen gestorben sind. Wegen diesem Aufruhr damals. Ja, ich habe jetzt das nur erwähnt, weil ich jetzt an die Zelten der Gottlosen denke. Und ich denke, dieser Psalmist erkennt die Geschichte von damals, weil bei denen ist das sehr, sehr wertvoll, die Geschichte zu wissen. Und sie wissen ganz genau ihren Vorfahren und so weiter. Das wissen die sehr, sehr gut. Und diese Geschichte kennen sie. Und vielleicht war auch ein Gedanke, lieber bin ich hier, als wer weiß, was passiert, wenn man dort in diesen Zelten der Gottlosen ist. Mit einmal gibt es da ein Gericht. Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt. Dem versagt er nichts Gutes. Der Segen und das Wohlwollen Gottes wird denen verheißen, die in Lauterkeit, nun ehrlich, authentisch, rein, vor Gott wandern. denen versagt Gott nichts Gutes. Natürlich denken wir dann an, das Gute ist ja eigentlich das, was wir als gut sehen. Aber wenn wir ganz genau wissen, dass wir in Gottes Hand sind und Gott führt uns so, wie er will, und das ist immer gut, wie er führt, dann sind Tränentäler gut für uns und Gott führt uns durch, um uns zu erziehen. Das wissen wir eigentlich aus der Schrift, muss ich nicht weiter sagen. O Herr, der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Dieser Psalmist kennt Gott wirklich. Aber auch ein neutestamentlicher Gläubiger befindet sich auf einer Pilgerreise. Ja, wir sind ja Durchreisende hier, wir sind ja Pilger, spricht ja die Bibel, wir sind Pilger und wir haben hier kein bleibendes Zuhause. Wir suchen das Himmlische. Und unser Weg dorthin ist auch mühsam und steinig und vielleicht mit Strapazen gekennzeichnet. Und auch gläubige Menschen trifft Leid. Auch gläubige Menschen müssen durch Tränentäler gehen, Nöte, ja durch Todestäler. Ich denke, dieser Israelit, der diese Reise machte nach Jerusalem, in den Tempel, er hätte jede Möglichkeit genutzt, würde ihm angeboten werden, komm mit, wir fahren gerade mit einem Wagen oder mit einem Pferd oder was auch immer, willst du mit? Natürlich, schneller weg, schneller dahin. Ich bin überzeugt davon, er würde diese Gelegenheit ergreifen, weil er zum Ziel will. Wann wärst du gerne am Ziel? Vielleicht, so wie Paulus es sagt, ich hätte Lust abzuscheiden, um bei dem Herrn zu sein, was doch viel besser wäre. Also jetzt, ja, jetzt. Ich wäre bereit. Oder ist dein Ziel in weiter Ferne, so wie eine alte Frau, die aus dem armen Osten in den reichen Westen kam und sie betet, Herr, nimm mich noch nicht weg, lass mich noch leben. Ich wünschte sehr, dass diese Reise, die uns heute dieser Psalmist uns zeigt, aufzeigt einfach, dass ich mein Leben überprüfen muss. Wenn ich auf der Reise bin zur himmlischen Heimat und wie sieht, wenn ich jetzt selbst meine Reise analysiere, ja, wie sieht sie aus? Geht sie wirklich dem Himmel entgegen, also Gott entgegen, um ihn zu sehen, endlich ihn zu sehen, seine Augen zu sehen, hatte jemand ausgedrückt? Oder nehme ich mir all Zeit der Welt, um anzuhäufen, um Spaß zu haben und so weiter? Natürlich ist das nicht etwas, was man sagt, das darf man alles nicht tun. Alles hat seinen Platz, aber wir müssen uns überprüfen, wo unser Herz liegt und was uns wichtig ist. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.